Die Einladung, der ich gerne gefolgt bin, als ich heute Morgen so mit meiner Familie so über Land gefahren bin, dachte ich, wann war eigentlich das letzte Mal, Matthias, dass du in Wenigsen warst? Schon ein paar Tage her. Bibelunterricht waren wir ja oft hier gewesen, haben hier übernachtet, hier gewohnt und uns richtig wohlgefühlt. Und von daher bin ich heute Morgen auch sehr gerne mal wieder zu euch gekommen. Schön, dass ihr da seid und dass ihr mich eingeladen habt und auch so nett begrüßt habt. Sagt mal, kennt ihr die Situation? Ihr habt den Eindruck, ihr kennt Menschen schon seit, wie sagt man, ewig und drei Tagen. Man geht lebensweg gemeinsam. Vielleicht ist man auch verheiratet oder ganz eng irgendwie, steht in einer Beziehung. Und plötzlich denkst du, au Mann, diese Seite habe ich ja so noch nie gesehen. Ich bin ja mächtig überrascht. Ich bin mitunter bass erstaunt, dass diese Person auch so eine Seite haben kann. Beziehungsweise irgendwie schleichen sich da gewisse Zweifel ein, die sich in dir breit machen. Du denkst, au Mann, wie wird das werden? Wird das überhaupt werden? Und ich kann mich beruhigen, diese Gedanken sind menschlich. Sind auch schon so alt, wie ich meine, so alt wie die Menschheit, und weil sie auch schon dementsprechend alt sind, wird auch in der Bibel darüber berichtet. Und darum soll es heute Morgen gehen. Eine ganz bekannte Geschichte aus dem Markus-Evangelium spielt so in der Zeit von Jesus, in den Jahren seiner Wirksamkeit am See Genezareth. Und ich lese uns die Geschichte, wie sie Markus überliefert hat, in seinem vierten Kapitel. Ich lese die Verse 35 bis 41. Und hier schreibt Markus Folgendes. Am Abend jenes Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern: Wir wollen an das andere Ufer fahren. Sie schickten die Menge nach Hause, stiegen in das Boot, in dem Jesus bereits war, und fuhren mit ihm ab. Einige andere Boote begleiteten sie. Plötzlich brach ein heftiger Sturm los. Die Wellen schlugen ins Boot und es begann sich mit Wasser zu füllen. Jesus aber schlief im hinteren Teil des Bootes auf einem Kissen. Die Jünger weckten ihn und schrien: Meister, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen? Jesus stand auf, wies den Wind in seine Schranken und befahl dem See: Schweig, sei still. Da legte sich der Wind und es trat eine große Stille ein. Warum habt ihr solche Angst? Sagte Jesus zu seinen Jüngern. Habt ihr immer noch keinen Glauben? Und jetzt wurden sie erst recht von Furcht gepackt. Sie sagten zueinander: Wer ist nur dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Wer ist dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Könnte man sagen: Jünger, habt ihr immer noch nichts gerafft? Habt ihr es immer noch nicht begriffen? Ihr seid mit Jesus unterwegs, Tag ein, Tag aus. Habt eine ganz enge Lebensgemeinschaft. Ihr habt eine WG, würden wir heute sagen. Ihr kennt euch doch. Und dann wisst ihr immer noch nicht, wer es ist. Und Jesus fasziniert mich, wie er damit umgeht. Habt ihr immer noch keinen Glauben? Er schimpft sie nicht. Er sagt: Komm, wir versuchen es nochmal. Das ist das Geniale, wie ich finde, bei Jesus. Er versucht es nochmal. Er hat Geduld. Genau das, was mir manchmal ganz oft fehlt. Mit Jesus bekannt werden, so habe ich die Predigt überschrieben. Mit Jesus bekannt werden. Und wir hatten heute Morgen schon drüber philosophiert. Wie kann man das verstehen? Das geht ja in mehrere Richtungen. Und eine Aussage war: Billy Graham ist ja mit Jesus bekannt geworden. Aber lasst euch überraschen. Wer ist dieser Mensch? Wer ist dieser Mann? Das soll mal so als Einstiegsfrage darüber stehen. Wer ist dieser Mensch? Mit Jesus bekannt werden. Aber von vorne. Es sind Stürme in unserem Leben, so wie wir es hier von Markus berichtet bekommen, wie wir es gelesen, wie wir es gehört haben. Es sind Stürme in unserem Leben, die, wie ich finde, uns mit Jesus bekannt werden lassen, die uns mit Jesus bekannt machen. Ganz interessant, wie das hier berichtet wird. Es handelt sich ja hier zum Großteil um gestandene Männer, wie ich behaupte, Geschäftsleute. Ihr täglich Brot, ihr Handwerk, ihr Geschäft war die Fischerei auf dem See Genezareth. Wenn jemand dieses Gewässer kannte, dann zumindest Teile dieser Jünger. Und wenn es Menschen gab, die mit Wind und Wellen, mit Boot, mit Ruder, mit Segel umgehen konnten, dann waren es eben diese Männer. Und wenn es jemand geben sollte, die Jesus hätten kennen sollen, dann wären es auch diese Männer gewesen. Und so rudern sie los, sie stoßen vom Seeufer ab. Das Boot, in dem Jesus saß, er saß vermutlich schon den ganzen Tag in diesem Boot. Wir lesen, dass eine ganz große Menschenmenge kam, die Jesus hören wollten. Und er erzählte Gleichnisse nach Gleichnisse, unter anderem auch das Gleichnis des vierfachen Ackerfeldes. Und weil eben so viele Menschen da waren, stieg er in besagtes Boot. Und da saß er und predigte so von ein Stück vom Seeufer aus. Er sprach zu den Menschen und es wurde Abend, so nach dem Verständnis der damaligen Zeit, so späten Nachmittag, 15:30 Uhr, da fing es langsam an und wurde Abend. Und Jesus sagt, kommt, der Tag war lang genug, ab in die Stille, ab in die Ruhe. Wir stoßen hier vom See ab und lass uns mal an das andere Seeufer denn fahren. Und so machen sie sich auf den Weg. Jesus geht nach hinten ins Boot, die Jünger packen in die Dollen und rudern dann mit ihrem Kahn raus. Vielleicht setzen sie auch ein Segel, wir wissen es nicht. Und als sie so ein Stück von dem, wir vermuten, vom Westufer des Sees weg sind, wird dieses Gewässer plötzlich unruhig. Keine Seltenheit am See Genezareth, der in der Regel ganz ruhig da liegt. Ich weiß nicht, wer schon mal da war und das so erlebt hat. Ein ganz friedliches Gewässer könnte man meinen, wenn da nicht ganz plötzlich mal von irgendwo, meistens von Westen her, von der Seite Kapernaum, Tiberias, wenn da nicht so Fallwinde kämen und das Meer mal so richtig aufmischen. Bekannt auch bis in die heutige Zeit hinein, also auch damals keine Seltenheit. Und das Meer von Galiläa, wie es hier auch heißt, der See Genezareth, der tobte richtig los. Das Wasser schwappte in diese kleine Nussschale hinein und die Jünger, die wurden ganz allmählich panisch. Und was macht Jesus? Er liegt im Kutter und schläft. Was die Müdigkeit, die ihn übermannt hat, war ein langer Tag? Oder war es nach Psalm 4, der Abendpsalm, nun liege und schlafe ich ganz in Frieden, weil du, Herr, mich beschützt? Und ich glaube, der Verdacht liegt für mich näher, weil auch das Aussagen im Neuen Testament sind, ich glaube, Petrus war es, im Gefängnis liegt. Wer war es? Och Leute, das habe ich vergessen, gibt es denn sowas? Liegt auf jeden Fall im Gefängnis einen Tag vor seiner Hinrichtung, Apostelgeschichte. Petrus war es. Und einen Tag vor der Hinrichtung schläft der Kerl doch im Gefängnis. Was muss der Mann für ein Gottvertrauen gehabt haben? Er sagt, ja, ich liege sicher, weil ich weiß, der Herr ist dabei, Gott, du bist da. Jesus weiß, der Vater ist dabei. Und das haben die Jünger noch nicht so ganz verstanden. Aber gehen wir mal von den Jüngern weg und gehen mal in die heutige Zeit hinein. Wo sind deine Lebensstürme, die dich umtreiben? Die dein Lebensschiff gewaltig ins Schwanken bringen? Für den einen oder anderen ist es ja schon ein Lebenssturm, dass Hannover 96 im Keller und der HSV in der zweiten Bundesliga spielen. Aber sind das wirklich die Wichtigkeiten im Leben oder eher das, was existenziell ist? Im alten Jahr bekamen wir die Nachricht, dass unser Schwager stark oder sehr schwer erkrankt ist. Krebs. Wumm, aus heiterem Himmel, er fühlte sich wohl. Anfang des Jahres, ich ging zum Arzt, ich hatte Beschwerden und mal schauen wir mal und er sagte mir, Herr Roth, mit Ihrer Bauchspeicheldrüse stimmt was nicht. Au, da geht sofort was los. Wie ist es, wenn du an deine Kinder denkst, an deine Enkelkinder denkst? Wie wird die Zukunft werden? Was wird aus ihnen? Im Kindergarten, in der Schule, in der Ausbildung oder was auch immer. Was denkst du über deine Arbeit, wenn du mitbekommst, der Firma geht es nicht so gut? Schon wieder eine Insolvenz einer Fluggesellschaft. Was ist mit den Mitarbeitern, die ja auch mit unserer Familie haben, vielleicht auch ein Haus gebaut, die nicht mehr wissen, wie es weitergeht? Und so könnte ich die Stürme des Lebens fortführen. Und meine Frage, eine ganz persönliche Frage an dich heute Morgen, wie gehst du als Nachfolger von Jesus Christus damit um? Wie verhältst du dich in dieser Situation? wenn die Wellen in dein Boot schlagen, wenn dir das Wasser bis zum Hals steht, Oberkante, Unterlippe, du noch einen Ton sagst und du quasi absäufst. Verzeih den Ausdruck. Und das ist eine Situation, wo du mit Jesus bekannt werden solltest, spätestens da. Dass du sagst, Jesus, ich habe dich erlebt in meinem Leben. Wenn ich hier rumgucke, es gibt Menschen, die sind schon, vermute ich mal, lange im Glauben. Es gibt Menschen, die sind noch nicht so lange im Glauben, aber alle sitzen wir ja im gleichen Boot, hätte ich fast gesagt. Wir sitzen alle in der gleichen Gemeinde, wir folgen alle einem Herrn nach. Bist du alt oder bist du jung oder mittendrin, Gott liebt dich und er ist das. Er ist derjenige, der uns zusammenhält, als Gemeinde zusammenhält und der uns Geist, Seele, Leib zusammenhält in der Nachfolge. Auch und gerade in den Stürmen unseres Lebens. Sehr oft höre ich, und da stehen die paar Haare, die ich habe, die stellen sich mir ganz allmählich zu Berge. Ja, als Christ brauchst du keine Angst mehr haben. Da könnte ich die Johannes 16, 33 sagt Jesus selbst, in der Welt habt ihr Angst. Aber sei getrost, ich habe die Welt überwunden, ich habe alles im Griff. Ich bin der Sieger von Golgatha, ich bin der Sieger in deinem Leben. Und ich bin der, der dich am Ende in Ehren annimmt. Das ist die frohe Botschaft in den Stürmen des Lebens. Das ist das, was uns Jesus immer und immer und immer wieder vermittelt. Und hier spielt das keine Rolle, ob du ein erfahrener Seebär bist, so wie die Jünger, die sich auskennen, ob du ein erfahrener Familienvater, Familienmutter bist, ob du in einem Job der Größe der Beste bist, ich weiß es nicht. Auch du wirst an deine Grenzen kommen und schneller als dir lieb ist. Und dann ist die Frage, wie gesagt, wo gehst du mit? Herr, kümmert's dich nicht, dass wir untergehen? Als Gebet formuliert. Aber sofort schwang der Vorwurf mit drin. Kümmert es dich nicht, dass wir untergehen? Sie wecken Jesus aus seinem Tiefschlaf heraus. Und sie meinen, sie müssten Jesus aufmerksam machen auf die Situation. Und Jesus lässt es zu. Er schimpft sie nicht. Wenn man mich aus dem Schlaf weckt, kann es durchaus sein, ich bin schon mal so ein bisschen krummelig. Meistens versuche ich das zu unterdrücken, aber kann auch schon mal sein, ich bin krummelig. Gibt sich dann in der Regel auch wieder, aber von Jesus lesen wir das nicht. Er steht auf. Er sagt, Chinas, ich bin doch bei euch. Was zweifelt ihr denn? Und ich weiß nicht, wie viele Gebete du schon, wie sagt man, gegen den Himmel geschickt hast. Auch das ist ein Ausdruck, den mag ich gar nicht so richtig. Wenn ich das für mich persönlich nehme, Christus in mir und ich in ihm, dann sind wir beide so eng zusammen, das ist so ein intimes Verhältnis, dass da kein Blatt mehr zwischenpasst. Dann braucht das Gebet erst gar nicht bis zum Himmel oder bis zur Decke, weil der Himmel nämlich in mir ist, Jesus Christus. So nah ist mir Jesus, so nah ist Jesus dir. Das darf man ja auch mal bedenken. Und die Jünger schicken das Gebet weg. Und wie viele Gebete hast du schon weggeschickt? Ich kann es aus meinem Leben immer wieder sagen, wie viele Gebete hat Jesus in unserem Leben erhört? Wie viele Glaubenserfahrungen haben wir gerade auch als Familie mit Jesus gemacht? Und wie oft vergesse ich das, Hand aufs Herz? Wie oft vergessen wir das? Ich denke, das darf man schon fast verallgemeinern. Hast du aus der Vergangenheit, aus deinem Leben, aus der Glaubenserfahrung gelernt? Oder geht's in Vergessenheit? Und das erklärt auch manchmal, oder das erklärt, warum die Bibel uns ganz oft dran erinnert. Lobe den Herrn, meine Seele, der Psalmist, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Denk daran, die ganz vielen Feiertage, die Gott auch in der Bibel seinem Volk aufträgt. Gedenkt doch mal dran, was ich getan habe und was ich tun werde. Wir dürfen Jesus vertrauen. Wir dürfen dem Vater vertrauen, so wie Jesus seinem Vater Vertrauen. Und mal Hand aufs Herz, schon wieder mal. Wie oft hast du den Eindruck, dass deine Gebete ins Leere laufen? Dass du vielleicht auch denkst, Jesus, bist du überhaupt noch da? Gibt es dich überhaupt noch oder schläfst du? Nein, Jesus ist da. Psalm 121, siehe, der Hüter Israel schläft und schlummert nicht. Auch nachts noch hellwach. Nun liege und schlafe ich ganz im Frieden, weil du auf mich aufpasst. Und nicht mal das kriegen wir hin. Hier merken wir, wie abhängig wir von Jesus sind. Und oft auch dieses Gebet an Jesus, was mitunter ganz gespiegt mit Vorwürfen ist. Uns ähnlich, den Jüngern ähnlich. Aber Jesus, und das ist die frohe Botschaft, mal wieder, er geht da sehr souverän mit um. Jesus erhebt sich, Jesus steht auf. Er dreht sich um und er guckt sich das Geschehen an. Er lässt seine Jünger nicht untergehen. Und so kommt es, dass die Jünger damals und auch wir heute immer und immer wieder durch das Gebet neue Erfahrungen mit Jesus gemacht haben und auch immer wieder machen werden. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende des Zeitalters. Einige der letzten Worte von Jesus, die er seinen Jüngern mit auf den Weg gegeben hat und die uns auch heute noch gelten im Jahr 2019. Ob das in Wenigsen oder in Hannover oder ich weiß nicht wo ist, diese Zusage von Jesus gilt. Ich bin dabei. Ich schlafe, ich schlummere nicht, sondern ich bin Herr der Lage, ich bin Herr der Situation. Ja, mit Jesus bekannt werden. Ich lerne Jesus mehr und mehr kennen, immer wieder neue Seiten, immer wieder neue Facetten an Jesus. Das Leben in der Nachfolge, das Leben mit Jesus, versprochen, wird nie langweilig werden. Und letztens ist die Größe von Jesus, die uns immer wieder in Erstaunen setzt. Es ist die Größe von Jesus, die uns immer wieder in Erstaunen versetzt. Wie oft wird Jesus lächerlich gemacht? Wie oft wird Glaube in den Dreck gezogen? Das tut manchmal richtig weh. Und mal ehrlich, wie ist es in unseren Gemeinden? Wie ist unsere Sicht auf Jesus? Eher groß? Eher klein? Eher mittendrin? Vielleicht auch gerade ein Stück unserer Lebenssituation, wo wir stehen. Wie ist dein Bild von Jesus? Was ist deine Erfahrung mit ihm? Die Frage, wer ist dieser Mann? Wer ist dieser Mensch? Jesus erhebt sich und in den alten, kernigen Übersetzungen, Luther, schon ein bisschen älter, der war ja ein wortgewaltiger Mensch, Sprache war ja seins, und er herrschte den Wind an. Er ging so richtig mit ihm ins Gericht. Ganz interessant, er herrschte den Wind an. Er schrie ihn an, er schalt ihm, was auch immer. Und interessant, der Wind duckt sich. Der hört sofort auf. Er schimpft mit den Wellen und die ducken sich, möchte ich mal sagen, werden auch ganz flach. Der See Genezareth wird wieder topfeben. Und es kehrt plötzlich Stille ein. Kennst du das? Hast du die Erfahrung schon mal gemacht, wenn es plötzlich ganz still in dir wird? Stille kann manchmal ganz schön erschreckend sein. Stille kann manchmal unerträglich sein. Aber nicht, wenn Jesus mit dabei ist. Herr, mach mich still und rede du. Stell dir mal vor, dieses Gebet wird erhört. Es wird wirklich still in dir, dass Jesus reden kann. Und er deutlich zu dir spricht und sagt, da geht es raus. Ich bringe hier alles zum Schweigen. Ich bringe hier alles um dich herum zur Ruhe. Ich führe dich quasi in eine Oase hinein. Auswirkungen eines Gebets. Herr, hilf, kümmert es dich nicht. Und Jesus greift ein. So ist Jesus auch heute noch. Er ist der Herr der Natur. Er ist der Herr in meinem Leben. Er ist der Herr in deinem Leben. Und weil das so ist, weil Jesus alles in der Hand hält, weil er ja von Anfang an mit dabei war, bei der Schöpfung, der dabei war, als du gemacht wurdest, Psalm 139, ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Ehe ich ganz tief unten gebildet wurde, warst du schon da und du hast mich erkannt. Muss man sich mal überlegen. Wir brauchen Jesus nichts vormachen. Und weil er dich, weil er mich kennt, genau weiß, wie wir funktionieren, darfst du, dürfen wir zu ihm gehen. Und er sagt, genau da setze ich an. Genau da bringe ich dich in deinem Leben zur Ruhe. Ich weiß doch, wofür du Angst hast. Und das ist doch das Geniale, dass wir zu Jesus kommen dürfen, mit all unseren Situationen, mit allem, was uns bewegt. Wir dürfen unsere Kinder Jesus bringen. Wir dürfen für sie beten. Wir sollen für sie beten. Wir dürfen darum beten und bitten, dass es mit der Arbeitsstelle weitergeht. Dass wir gesund werden. Dass die Schule funktioniert, was auch immer. Wir dürfen beten, dass wir am Durchhalten bis ans Ende, dass Jesus uns annimmt. Wir dürfen um Bewahrung beten, auf der Straße, egal wo wir hingehen. Und erscheint es uns noch so lächerlich. Ich habe eine Aussage gehört, die hat mich tief getroffen, von einem Kollegen, den ich sehr schätze, der sagt, ein bisschen lächerlich auch, da gibt es doch tatsächlich Leute, die beten um eine bewahrte Fahrt. Wir haben die sichersten Straßen, wir haben die sichersten Autobahnen von Europa. Ich denke, oh Mann, mag ja vielleicht sein. Nein, Geschwister, wir dürfen mit allem, was uns bewegt, mit allem, was uns zu schaffen macht, zu Jesus gehen und sagen, Herr, hier klemmt es, hier habe ich Angst vor. Und Jesus sagt, sei getrost, ich bin dabei. Ich gehe mit, ich kann dich verstehen, ich zeige mich dir. Weil er eben alles in der Hand hält. Und ja, die Frage, wer ist Jesus? Und das ist eine Frage, die musst du für dich beantworten. Die Frage kann dir keiner beantworten. Eine Tatsache oder mehrere Tatsachen stehen fest aus diesen Versen, wie ich sie vorgelesen habe. Der Wind und das Meer, die Naturgewalten, sind Jesus gehorsam. Er spricht und es geschieht. Wir lesen, dass er Dämonen anfährt, sie in die Schranken weist und sagt, stopp mal, sofort zurück. Ich habe das Heft in der Hand. Ich bin derjenige, der hier das Sagen hat. Und die Dämonen, die hauen ab. Jesus ist stärker als die Krankheit, auch das lesen wir sehr oft in den Evangelien. Wie viele Kranke hat er geheilt? Und ja, es ist unser Gebet, dass unser Schwager gesund wird, dass Jesus den Krebs heilt. Und ja, du darfst beten, dass Menschen in deinem Umfeld oder selbst du gesund wirst. Mir fällt ein Mann ein, der nahm für sich das Ältestengebet in Anspruch. Er ging in die Klinik, eine Untersuchung stand an und die Untersuchung ging erst schon mal schief. Er musste noch mal wiederkommen. Und er sagte mir, dennoch bin ich mit einer tiefen Ruhe und Gewissheit ins Krankenhaus, in die Klinik. Ich habe da sowas von gespürt, dass Jesus dabei war. Allein diese Tatsache hat mich getragen und die war die Sache für mich erträglicher. Und genau die gleiche Botschaft haben wir gestern Abend noch gelesen von meinem Schwager, von der Familie. Wir spüren eure Gebete, wir wissen uns getragen, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Aber was wir spüren, richtig deutlich spüren, ist, dass Jesus dabei ist. Wir sind in seiner Hand. Und Anita, du hast es eben gesagt, und manchmal ist die Hand Gottes ganz schön tief unten. Aber er fängt uns. Und das macht, wie ich finde, Mut, zu Jesus zu gehen und zu sagen, Herr, hier bin ich. Das stürmt gerade mächtig in meinem Leben. Er ist größer als der Sabbat, er ist größer als die Naturgewalten und er ist der Verkündiger des wahren Gottes Wortes. Auch das lesen wir im Markus-Evangelium. Wer also ist Jesus und was macht das mit dir? Jesus ist der Herr über die Natur. Selbst Naturgewalten müssen ihm gehorchen und daraus können wir und dürfen wir schlussfolgern. Und es gibt uns das Recht, als Kinder zu ihm zu gehen, in unserer Not, in stürmischen Zeiten zu ihm zu kommen, sagen, Herr, hier bin ich, ich brauche deinen Schutz. Und noch eine Klammerbemerkung, wenn es wieder gut geht, vergesst das Danke sagen nicht. Klammer wieder zu, Ausrufezeichen. Die Bibel behandelt Windwellen als persönliche Willensmächte, denen Gott befehlen kann, ich habe es gesagt. Aber er steht oben drüber und er schickt seine Diener los und sagt, stopp, da greif ein. Und die Frage müssen wir uns gefallen lassen, die muss ich mir genauso gefallen lassen wie du. Hast du immer noch keinen Glauben? Und ich glaube, nein, ich bin der festen Überzeugung, dass Glaube etwas ist, was wir lebenslang lernen. Und hier, Geschwister, hier wird mir Gemeinde so wertvoll. Ich werde nicht müde, das zu sagen. Dass ich auch mal sagen kann, hier klemmt es in meinem Leben. Hier habe ich Not. Bete für mich. Ich habe Aussagen gehört von einem Freund Matthias, ich kann nicht mehr beten. Ich sage, Junge, mach ich für dich. Entspann dich mal. Das macht Gemeinde aus. Jeder hängt mal durch, möchte ich sagen. Dass wir uns gegenseitig im Glauben weiterhelfen. Erzähl den Täuflingen, was ihr mit Jesus erlebt habt. Macht es. Macht eure Herzen auf. Lasst euren Erfahrungsschatz raus und sagt, Kinders, das habe ich erlebt, so war es bei mir. Ich mache dir Mut. Und ihr werdet staunen, was da wieder zurückkommt. Das wird keine Sackgasse, keine Einbahnstraße sein. Da bekommt auch ihr Älteren was zurück. Gott stellt die Frage nach dem Vertrauen und hilft euch gegenseitig im Glauben voranzugehen, auch im Vertrauen. Glaube und Vertrauen, es hat die gleiche Wortwurzel. Verlassen wir uns, verlässt du dich auf Jesus? Oder bist du eher Petrus, der nach den Wellen gesehen hat und dann sich gewundert hatte, Herr, ich sinke, hilf mir, schau auf Jesus. Auch das möchte ich dir heute Morgen und auch mir immer wieder zurufen, zu sagen, vertrau auf Jesus, sieh auf Jesus, er hilft. Und die Stillung des Seesturmes, die Stillung in deinem Leben ist ein ganz starkes Indiz dafür, was schwerfällt, es zu verstehen. Jesus ist wahrer Mensch und er ist wahrer Gott. Wahrer Mensch, er versteht dich in deiner Situation. Genial, Hebräer, der hohe Priester, der alles durchgemacht hat und weil er das durchgemacht hat, versteht er dich und kann helfen. Wahrer Mensch, aber auch wahrer Gott, der dabei ist, ein Gebet entfernt ist, Herr, hilf. Und alsbald, so lesen wir, streckte Jesus seine Hand aus und zog den Petrus ins sichere Boot. Und diese Erfahrungen wünsche ich dir, die wünsche ich uns allen, dass wir das erleben in Hoch- und in Tiefzeiten, dass Jesus da ist, dass er mitgeht, dass er uns begleitet, dass er unsere Füße auf sicheren Boden stellt und wir die Gewissheit haben, er geht mit, er ist dabei aller Tage bis an das Ende des Zeitalters. Dass wir in diesem Vertrauen, in diesem Glauben wachsen, da bitten wir Gott für und danken ihm, dass er in und an uns arbeitet. Amen.